die Beschreibung hat mit der Betrachtung zu tun, mit der Möglichkeit der Betrachtung. Das heißt, im Grunde der Wissenschaft liegt unsere Fähigkeit zu beobachten. Darin unterscheidet sich die Wissenschaft von allen anderen Redensarten. Ja, alles andere, was wir reden, ist sozusagen wissenschaftlich nicht belegt, weil es ist nicht gesehen. Ja, was ist die Wissenschaft? Es ist die Fähigkeit zu einem wiederholten Sehen. Ja, wenn ich ein Experiment habe, wenn ich eine Beobachtung habe, muss ich diese Beobachtung oder dieses Experiment wiederholen können. Ich muss sozusagen mich vergewissern, dieser Evidenz, ja, das heißt dieses Sehens, und habe ich das getan, kann ich über die Wissenschaft reden, das heißt, mein Reden bezieht sich dann auf diese Sichtbare. Nur das Sichtbare in diesem Sinne ist Effekt des Kampfes. Ist Effekt des Kampfes, der nicht vor meinen Augen stattfindet. Und zu diesem Kampf kann ich mich nur bekennen. Ich war meine Beziehung zu diesem Kampf kann keine andere sein als mein Kampf. Und in diesem Sinne bekenne ich mich auch zu Physis, das heißt zu dieser ursprünglichen Offenbarung der artikulierten Welt, zu der Selbstartikulation der Welt, ist für mich Kunst und nicht Natur. Also wenn ich, das ist die tiefste sozusagen Verbindung zwischen Gewalt und Kunst oder Ästhetik. Kunst wird hier als Technik verstanden, als eine Entscheidung zum Tun und zum Kämpfen, als eine Partizipation in einem Kampf, der das Sichtbare hervorbringt. Das heißt, tue ich das als Denker, also Braille nach, nicht wahr, nach Heidegger, als Denker, als Künstler und als Staatsmann. Das sind drei Formen, in denen ich fähig bin, strategisch zu agieren und an den ursprünglichen Kampf zu partizipieren, diesen Kampf zu meinem Kampf machen. Und habe ich das gemacht, beziehe ich mich auf das Sein des Seinten als Kunst. Tue ich das nicht, betrachte ich nur das Sein, das Effekt des Seins. Und diese Betrachtung ist die Wissenschaft. Und das Sein bietet mich dann an als Natur. Das heißt, Natur ist sozusagen die Betrachtung ohne Bekenntnis, ja, die Betrachtung ohne an dem ursprünglichen Kampf teilzunehmen. Nun, was ist aber diesen Kampf als mein Kampf? Erstens fragt Derrida, okay, aber wenn der Kampf im Sinne Heidegger doch mein Kampf ist, ja, das heißt, wenn Heidegger letztendlich doch eine Apologie von Hitlerschen Verständnis von Mein Kampf geschrieben hat, was bedeutet das? Derrida sagt kühl genug, das bedeutet nur, dass er sich nicht vermeiden lässt. Ja, das heißt, man kann den Kampf anders nicht denken als Mein Kampf. Und zwar keiner kann es, also auch Heidegger nicht. Allerdings, was ist dieser Mein Kampf, verstanden als das Unerhörte, nicht das Erhörte, sondern das Unerhörte. Das ist, vielleicht zu erraten ist, dass ich das Opfer, und zwar ein Opfer, das Opfer und Selbstopfer, der sozusagen das Existierende existieren lässt in einer Weise, die das Opfer hinter sich verbirgt. Sicherlich erinnert sich Derrida an Moses, wenn er sagt, der göttliche Prophet und Gesetzgeber kann sozusagen nicht gestellt werden unter dem eigenen Gesetz. Stellt er nicht unter dem eigenen Gesetz, muss er sterben. Ja, und so zum Beispiel, ja, Moses nicht wahr, er musste sterben, als sein Gesetz etabliert wurde, so an dem Augenblick, an dem mosaische Gesetz in Kraft getreten ist, ist er gestorben. Und so kann man sagen, generell, dass alle gesetzgebenden Ereignisse sind die Ereignisse des Opfers und des Opfers als unerhörten Opfers in dem Sinne, dass dieses Opfer sich auf eine grundsätzliche Weise verbirgt zwischen dem, was es zustande bringt. Dieses Opfer lässt sich nicht thematisieren. Jede Ordnung hat zu ihrem Grund einen Abgrund. Und jeden Frieden hat für seine Grundlage den Krieg. Und all sie verbergen sozusagen dieses sie stiftende Opfer hinter sich. Nun ist es so, dann sagt Derrida, dieser Begriff des Politischen oder Krieg bei Heiligen, diese ursprüngliche Feindseligkeit oder ursprüngliche Feindschaft bedeuten die ursprüngliche Einigkeit. Und dann sagt er, dass dieser Begriff Austragen, den Heidegger ständig benutzt, bedeutet nichts anderes als eben Frieden zu stiften, ja nicht wahr? Austragen bedeutet eben halten, etwas zu erhalten, etwas auszuhalten und gleichzeitig etwas zu erhalten. Und wenn man also Krieg und Differenz austragen soll, dann bedeutet es nichts anderes als die Versöhnung der Streite. Und so kann man sagen, dass die Differenz als Austrag ist die höchste Versöhnung. In diesem Sinne, wenn Derrida ein Denker der Differenz ist und sich als Denker der Differenz in diesem Sinne des Krieges versteht, dann versteht er sich, wie wir jetzt sehen, im Jahre 1994, als dieses Buch publiziert wurde, gleichzeitig als der Denker der Versöhnung, wobei die Differenz als sich austragender Kampf, sich austragender Kampf mit der Tradition, aber auch in den Ansätzen, nichts anderes ist als die höchste Form des Friedens. Und nicht nur das, sondern er versteht diese Form als Gebet, als Wendung an den Gott, und zwar als mit der Bitte, das Unerhörte zu erhören. Also das, was sozusagen die Menschen nicht hören können, das kann man gut erfahren. Und indem man über die Differenz spricht, spricht man im Grunde für die Götter, nicht so, und nicht für die Menschen oder über den Kampf. Und dieses Sprechen, das für die Götter sind oder für den Gott sind, dieses Sprechen wird von der Menge, also von der Menschheit, nicht erhört. Und dieses Unerhörte des Sprechens über die Differenz, das ist das Unerhörte auch bei Heidegger. Und in diesem Sinne ist das Opfer von Heidegger. Ja, das heißt das Opfer von Heidegger. Opfer von Heidegger, also das Opfer, das Heidegger gebracht hat, aber das Selbstopfer, also Heidegger ist Opfer, dieses Sprechen. Das Unerhörte. Dieses Sprechens. Nun, das ist ja alles relativ einsichtig, würde ich behaupten, auch wenn Sie vielleicht anderer Meinung sind. Wir können aber das vielleicht noch diskutieren. Ich rekapituliere nur kurz, weil im Grunde kann man das in einem Satz sagen, nämlich, dass der Kampf verbindet. Ja, dass der Kampf verbindet, ist ja doch der älteste Einsicht der Welt, ja, nur in dieser komplizierten Form dargestellt. Und dass der Kampf verbindet, ist eine Lebensweisheit auf der einen Seite und ein philosophisches Thema seit der Mitte der 30er Jahre auf der anderen Seite. Wir haben bei Cajuas gelesen, ich habe bei Bachtines gelesen, ich habe bei Bataille gelesen und bei Ernst Jürgens gelesen. Bei vielen, dass der Kampf verbindet, dass der Kampf Logos ist und dass der Kampf die Welt artikuliert. Und. Das ist alles uns gut bekannt. Nun sagt ja Derrida, der Kampf ist eine Versöhnung in einem philosophischen Sinne. Das heißt, das Denken der Differenz als Denken des Kampfes ist eine Versöhnung im philosophischen Sinne. Ist Versöhnung mit dem Menschen, ist Versöhnung mit dem Gott ja viel mehr, ja, was noch wichtiger ist als mit dem Menschen. In diesem Sinne Philosophie und gleichzeitig Theologie. Dann haben wir hier eine sehr merkwürdige Konstruktion, die aber auch nicht merkwürdig ist, sondern ganz einsichtig. Das ist ja sicherlich eine neo-hegelianische, würde ich sagen, Aussage. Weil wir wissen, dass diese ganze Idee des Kampfes der Oppositionen, das ist eine hegelianische Idee. Weil die Oppositionen vor Hegel, sie wurden gedacht als etwas, was ich als jemand, der die Welt betrachtet, betrachte ich diese Welt in der Opposition. Sie sind also nicht aktiv, sondern passiv. Das ist die Art und Weise, wie ich die Welt beschreibe, in der Opposition, in der Sprache. Die Vorstellung, dass die Oppositionen aktiv gegeneinander kämpfen und die Welt sozusagen zerreißen, das ist die Vorstellung, die von Hegel kommt, mit Hegel kommt und die übrigens sozusagen den Eigenweg der kontinentalen Philosophie oder den Weg der kontinentalen Philosophie außer der Philosophie verstanden, zum Beispiel in der angelsächsischen Tradition, markiert. Also ab Hegel bis Derrida gilt zum Beispiel in einer amerikanischen Universität oder einer englischen Universität alles, was in dieser Tradition geschrieben ist, nicht als Philosophien, sondern als Literatur, ja, wird unterrichtet und gelesen im Raum von Comparative Literature, nicht im Raum von der Philosophie, weil die angloamerikanische Tradition kann wirklich nicht einsehen, wie die Begriffe gegeneinander tatsächlich kämpfen können. Also diese Vorstellung, dass die Gegensätze so etwas wie Geister sind, so etwas wie Kräfte sind, so ein Eigenleben haben, so eine Kraft haben, dass sie plötzlich beginnen, gegeneinander zu kämpfen, scheint dem angelsächsischen Verstand eine spiritistische, absurde, mystische Lehre zu sein. Weil die Begriffe, das sind doch Begriffe unserer Sprache, das ist das, womit wir die Welt beschreiben. Und sie können sich nicht verselbstständigen und plötzlich beginnen, sozusagen zu agieren, als ob es Menschen oder Geister wären oder ich weiß nicht was, oder Götter wären. Diese Vorstellung, die mit Hegel aufkommt, diese Vorstellung ist, wie gesagt, der angelsächsische Philosophie absolut fremd. Nun ist es einmal so, und bleiben wir momentan in dieser Tradition und sagen wir, dass die Begriffe tatsächlich gegeneinander real kämpfen können, wie Hegel es will, dann bleibt die philosophische Frage, also die Frage, wie die Philosophie immer noch möglich ist, als eine Philosophie und nicht als eine Geisterlehre oder ein Geisterbahn, als Disneyland sozusagen, wie ist das möglich, dass die Philosophie überhaupt praktiziert werden kann unter dieser Voraussetzung? Und bei Hegel ist es so, dass wir am Ende dieses Kampfes durch einen Sieg der Vernunft, ja, und was heißt die Vernunft? Die Gesetzgebung. Und das ist gesetzgebende Vernunft, der den modernen Staat und die moderne Wissenschaft und so weiter begründet. Dass wir durch diesen Sieg der Vernunft einen Frieden etablieren, bei denen diese Begriffe eben aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Die Oppositionen stabilisieren sich als Denkoppositionen. Sie treten sozusagen in den Zustand des absoluten Geistes ein. Und dann ergibt sich die Möglichkeit, sie sozusagen kalt und friedlich zu analysieren, mit ihnen kalt und friedlich umzugehen. Das heißt, sie sozusagen, sie geben ihren Geist auf, ja, gewissermaßen. Aber sie geben ihren Geist auf, weil der absolute Geist sozusagen triumphiert. In diesem absoluten Geist, in diesem absoluten Sieg, ja, geben sie ihren Geist auf. Und werden dann aufgehoben. Ja, und in dieser aufgehobenen Zustand nicht mehr lebendig und kampfsfähig. Nun ist es so, dann bekomme ich am Ende dieser Geschichte so einen großen Überblick. Ich bekomme diese Versammlung, ich bekomme diesen Überblick und ich bekomme so etwas wie ein wissenschaftliches, liberales Zeitalter. Und bei Derrida sollte es anders sein. Ist es aber beinahe das Gleiche. Allerdings ist seiner Hegelianismus nicht des Sieges, sondern der Niederlage. Das heißt, durch die Niederlage, Opfer, Tod, Untergang des Gesetzgebers, des gesetzgebenden Kraft, die nicht als Vernunft verstanden wird, sondern als die Unvernunft im weitesten Sinne des Wortes, das ist ein Kampf, das ist ein Krieg, entsteht eine Ordnung. Die Ordnung entsteht und wird absolut bedroht durch sozusagen die sakrifizielle, durch die als Opfer verstandene Niederlage. Wenn für Hegel sozusagen die Universalität oder das Universelle sich siegreich zeigt, das ist das, was am Ende kommt und herrscht, ist das Universelle bei Derrida sozusagen Sieg durch ihr Verschwinden, durch ihre Abdankung, durch ihre Selbstopferung. Durch die Selbstopferung des Universellen entsteht die artikulierte, komplizierte Welt, der Partikularität, in der wir leben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Opfer wird gedacht als das Universelle und der Sieg als Partielle. Wenn wir jetzt generell fragen, was ist das Partielle bei Hegel? Es ist das, was unterliegt im Kampf. Das unifizierende, universalistische, absolute Geist immer siegt, sozusagen. Das Universelle siegt in jeder Etappe das Partikulare untergeht, bis überhaupt nichts mehr Partikulares bleibt. Bei Derrida ist es umgekehrt, das Universelle stirbt, aber der Effekt ist genau das gleiche. Es gibt im Grunde überhaupt keinen Unterschied. Der Tod der Universalität und des Universellen, das Universelle als Opfer, die Universität des Opfers, was auch sicherlich mit Holocaust und alles zusammenhängt, und mit der 30er Jahre zusammenhängt. Durch diese allgemeine Opferschaft werden die Welt der Partikularitäten etabliert und berücksichtigt. Und in diesem Sinne sind Hitler und Hölderlin und Heidegger genauso Opfer als, sagen wir, Juden, als Opfer Es ist sozusagen ein gemeinsamer Substanz. Es ist eine Universalität, etabliert eine Universalität der Opferschaft. Indem sie alle Opfer sind, sind sie universal. Nicht indem sie alle vernünftig sind oder siegreich sind, sondern indem sie geopfert werden, sind für die Ordnung, sind sie universal geworden. Das heißt, hinter allen Partikularitäten der Welt finden wir die Gemeinsamkeit, die Universalität des Opfers. Und es war sicherlich, wenn man jetzt zurück abspielt, ja, nicht wahr, diese ganze Geschichte, wenn man sich versetzt wirklich in die 30er Jahre, war es sicherlich nicht so gedacht. Sondern wir können im Grunde zwei Grundfiguren bestimmen. Eine Grundfigur ist eine im weitesten Sinne des Wortes existenzialistische. Das heißt, es gibt Partikularitäten und diese Partikularitäten sind nicht zu verallgemeinern, sind nicht universalisierbar. Also kann ich diese Spaltung nicht überwinden, sondern ich muss wählen. Das ist dann Kierkegaard, dann ist es Carl Schmitt, dann ist es viele andere. Es ist eine dezisionistische Lehre über die universellen Bedingungen des Partikularen. Zwar ist alles in der Welt partikular, meine Fähigkeit zur Wahl ist aber universell. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann nicht wählen. Entweder bin ich als Proletarier geboren oder in der bürgerlichen Klasse, entweder bin ich ein Arier oder nicht Arier. Ich kann sozusagen mein Schicksal nicht wählen, trotzdem versuche ich mein Schicksal zu universalisieren. Und das eigentlich wollte alle anderen. Das wollte Marxismus, das wollte Nationalsozialismus. Der Weg der Universalisierung ist das Welt, ist der Weg der innerweltlichen Sieges. Was heißt, da die Arier ihre partikulare Wahrheit nicht auf dem Wege der Philosophie im weitesten Sinne des Wortes etablieren können, nicht durch die Universalisierung, weil das eine grundsätzlich partikulare Wahrheit ist, ist der einzige Weg, diese Wahrheit zu universalisieren, besteht darin, alle anderen, diese Träger, andere Wahrheiten sind physisch zu vernichten. Diese physische Vernichtung ist allerdings immer noch ein Weg zu universalisieren. Oder zum Beispiel die proletarische Revolution. Ja, der einzige Weg, die bürgerliche Ideologie zu bekämpfen, sagt Marx, ist die bürgerliche Klasse abzuschaffen. Also indem ich die Träger andere Wahrheiten eliminiere, eliminiere ich diese Wahrheiten. Nun aber, wenn ich sage, arische Rasse kann ihre Wahrheit universalisieren, oder ich sage, Proletariat kann seine Wahrheit universalisieren, dann muss etwas in dieser Klasse oder in dieser Rasse sein, was ihnen von Anfang an die Möglichkeit gibt, zu einer solchen Universalisierung, und das ist sicherlich die Geschichte, die plötzlich wiederum universal wird. Das heißt, wie auch immer konsequent wir das Partikulare, das Spaltende denken, je konsequenter wir das Partikulare denken, desto mehr denken wir das Universale mit. Wir können sagen, wir denken das Partikulare so radikal und so konsequent, dass keine Transzendierung der partikularen Wahrheit mehr möglich ist, außer der physischen Eliminierung des anderen. Ist das so, wird aber die Geschichte als universal gedacht. Oder wir können sagen, wir können unsere Wahrheit nicht universalisieren, sogar unsere partikulare Wahrheit nicht universalisieren, wir können sie nur wählen. Dann ist die Fähigkeit zur Wahl universal. Oder ich kann das noch weiter verschärfen mit Derrida und sagen, wir können weder wählen, noch sozusagen auf der innerweltlichen Ebene universalisieren. Dann plötzlich kommt wieder ein neuer Universalismus, Universalismus des Opfers. Universalismus eines ursprünglichen Einheit sozusagen, die sich selbst opfert, damit dieser radikale Partikularismus überhaupt denkbar. Das heißt, wenn wir versuchen, radikal und konsequent das Partikulare zu denken, und je konsequenter wir das Partikulare denken, und dementsprechend das der Kampf denken, der Krieg denken und so weiter, die Spaltung denken, desto mehr denken wir das Universelle mit. Und so würde ich meine Darstellung mit dem Vorschlag beenden, das Partikulare nicht konsequent zu denken. Und das Partikulare nicht konsequent zu denken, bedeutet eigentlich nicht zu wissen, ob das und ob die eigene Wahrheit universell ist oder nicht. Und das ist sozusagen die allgemeine Lage, im Grunde hier des Künstlers und Ihnen sprechen. Ja. Wie auch immer ich versuche, eine allgemeine Wahrheit zu finden und durch diese Wahrheit, durch die absolute Evidenz dieser Wahrheit, universale Evidenz dieser Wahrheit, alle anderen zu zwingen, das zu glauben, das gelingt nicht. Ja, das hat Platte versucht, das hat Descartes versucht, das hat Husserl versucht. Sie haben mit extremer Radikalität versucht, so etwas absolut Universelles zu denken, so etwas absolut Reduziertes zu denken, so etwas absolut Universelles zu denken, dass wirklich alle durch eine unmittelbare Evidenz damit einverstanden werden könnten oder sollten. Das hat nicht geklappt. Auf der anderen Seite, wenn ich meine, ich tue etwas, was partikular ist und trete in einen Kampf mit anderen, um diese Partikularitäten durchzusetzen, entsteht sehr oft der merkwürdige Effekt, dass es einem anderen auch gefällt. Ja, sagen wir so. Und dass plötzlich das, was seine Eigenständigkeit bezeugen sollte, zu allgemeinem Gut wird. Wie meinetwegen chinesische Küche. Oder auch vieles anderes mehr. Was die Menschen plötzlich überall auf der Welt übernehmen und von dem man nicht mehr sagen kann, wer das eigentlich stammt, ja, wer stammt die Pizza. Ja. Ich habe noch einmal einen Vortrag gehört und dann eine Polemik, in der gesagt war, ach, die Amerikaner sind so arrogant, sie denken auch, Pizza ist eine amerikanische Erfindung, ja, sie vergessen, dass es italienisch ist. Der Punkt ist aber, dass Pizza amerikanische Erfindung ist und nicht italienische. Und von Amerika nach Italien das Prozess. Die Menschen also vergessen im Grunde, woher das alles kommt, weil es eine, aber der Ursprung keine Rolle mehr spielt. Dieser Ursprung wird tatsächlich, wie Derrida sagt, zum Opfer, zum Unerhörten. Niemand weiß mehr, woher das Pizza kommt. Und diese Nichtfähigkeit zu wissen, woher das Unerhörte dessen, woher Pizza kommt, hat auch damit zu tun, dass die Pizza auf der einen Seite als etwas Partikulares, auf der anderen Seite als etwas Allgemeingültiges sich überall verbreitet. Das heißt, wenn wir etwas denken, wenn wir das Denken denken, wenn wir das eigene Denken denken, dass da eigentliche Spaltung, würde ich sagen, eigentliche Spaltung, ist in der inneren, wenn man will, ja, nicht wahr? In der inneren Kontextualisierung dessen, was wir denken, im Sinne der des anderen an dem, was dieses Denken adressiert. Das heißt, wenn ich etwas denke, wenn ich etwas schreibe, wenn ich etwas als Künstler produziere, an wen adressiere ich eigentlich das, was ich tue? Wem ist es gesagt? Ich denke, das Problem, das Derrida hier übersieht, spricht immer über die Signatur, über den Autor. Ja? Das Werk und der Autor klingt glaubwürdig. Der Autor verschwindet, stirbt, das ist ein ontologisches Opfer, der Tod des Autors ist ein ontologisches Opfer. Und durch diesen Tod des Autors entsteht die Besonderheit des Werkes. Das ist sozusagen die Idee, die Signatur des Werkes. Und was vergessen wird, ist der Betrachter sicherlich, ist der Adressat. An wen ist dieser Werk überhaupt gerichtet? Als möglicher Adressat bleibt nur der Gott. Das ist ein guter Adressat, gar keine Frage. Aber sind wir wirklich völlig davon überzeugt, dass das, was wir sagen, auch das, was Derrida sagt, wirklich an Gott gerichtet ist? Irgendwie trotzdem geht er davon aus, dass es gelesen wird. Wahrscheinlich hätte er gedacht, das wird, es ist an Gott gerichtet, hätte er das nicht geschrieben, ja? Hätte er das vielleicht nur so dem Gott gesagt, ja? Lautlos. Ja? Um etwas, dem Gott etwas mitzuteilen, braucht man weder reden noch schreiben. Das geschieht auch in der absoluten Abgeschiedenheit und eben nicht medial. Indem Derrida die Medialität benutzt, indem alle Autoren das benutzen, indem alle Künstler das benutzen, haben sie ein Adressat, haben ein Auditorium, sie haben ein Publikum, sie wenden sich an jemanden. Was ist das eigentlich? Ist es die Menschheit? Ist es die Umgebung? Und wenn ich jetzt die Frage stelle, an wen schreibe ich, wenn ich schreibe, dann stellt sich die Frage anders. An wen wende ich mich, wenn ich rede? Wenn ich zum Beispiel über die Philosophie in der deutschen Sprache rede. An wen wende ich? An die Deutschen? Nicht alle wollen etwas über die Philosophie sprechen. Oder lesen oder hören. An die Philosophen, es gibt welche, die auch Deutsch nicht lesen. An die Menschen, die vielleicht mal das übersetzen. An die Menschen, in welchem Sinne eigentlich? An die Menschen, wie sie sind. Vielleicht die Menschen, wie sie sind. Vielleicht denke ich von den Menschen, wie sie sind, dass sie nicht die besten Leser sind. Ja, das sind so Schwäne. Vielleicht denke ich, andere Menschen, spätere Generationen werden mich besser verstehen. Das ist ja ein uralter Gedanke. Hätte man das nicht gedacht, hätte man wahrscheinlich nicht geschrieben, ja, sondern nur gesprochen. Zum Beispiel Buddha oder Sokrates. Die hatten wahrscheinlich nicht gedacht, dass die Menschen der Zukunft sie besser verstehen, als diejenigen, die da sind. Deswegen haben sie auch nichts geschrieben. Jemand, der schreibt, zeigt schon dadurch einen gewissen Verdacht. Das in seiner Seele ist ein gewisser Verdacht. Dass es besser ist, sich an jemanden zu richten, das noch nicht da ist, aber vielleicht kommt es später. Ja, das ist schon ein gewisser Unsicherheit. Das heißt, die Frage, was wie allgemein, wie universell oder partikular ist das, was gesagt wird, gedacht wird, gezeigt wird, soll nicht nur gestellt werden in Bezug darauf, wie verstehe ich die ontologische Stellung des Autors. in Bezug auf sein Werk als Lobmaterial mit universeller Dimension des Denkens, als zerrissener, sich opfernder Subjektivität, die sich nur partiell und fragmentarisch äußern kann, sondern es wäre nicht interessant zu sehen, was biete ich den anderen an, welche innere Voraussetzungen sind im Werk beschlossen und konstituieren dieses Werk hinsichtlich dessen, wer dieses Werk aneignen soll. Es ist eine Wendung, die allerdings für Derrida verschlossen bleibt. Ich denke, dass deswegen verschlossen bleibt, weil er ein Phänomenologe ist. Und als Phänomenologe denkt er immer darüber, wie sich ihm die Welt bietet. Ja, das ist die phänomenologische Frage. Was ist die russische Frage und was ist ja auch die heidegische Frage? Bei Husserl durch die Selbstkonstituierung des Ich, bei Heidegger durch diesen ursprünglichen Kampf, aber ich als Philosoph bin letztendlich ein Betrachter des Kampfes. Ich bin derjenige, der diese artikulierte Welt, die mir geboten wird, betrachte und kommentiere. Die Frage ist aber, wer kommentiert mich und wie? Was in der Tat übersehen wird dabei, ist der Blick des anderen. Ist mein Ausgeliefertsein an den anderen, sind die Unsicherheiten und Unklarheiten, die nicht daraus entstehen, aus der Frage, was für ein Subjekt ich bin, sondern die daraus entstehen, was sind diejenigen, die mich betrachten. Was bin ich als Ding in Bezug auf die mögliche Subjektivität des anderen? Das sind alle Fragen, die zumindest unklar oder gar nicht gestellt oder nicht mit gebotener Artikulität gestellt werden. Dementsprechend auch liebt Derrida, ich weiß nicht, die Künstlerin Barnett Newman, aber versteht nichts von der Künstlerin Duchamp und so weiter. Er beschäftigt sich überhaupt nie mit den Werken oder mit den Texten, die explizit diese Fragen stellen nach ihrer Universalität im Sinne der Rezeption, im Sinne der Produktion. Was ich jetzt thematisieren will, ist nicht die Rezeptionsästhetik als eine soziologische Disziplin, selbstverständlich. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist was ganz anderes. Gemeint ist, die im Werk unabhängig von seiner de facto vollzogene Rezeption, das sind da, glaube ich, im Werk festgelegte Voraussetzungen seiner möglichen Rezeption. Zum Beispiel so etwas wie das Ready-Made von Duchamp kann nur verstanden werden von einer Kultur, die zwischen Sakral und Profan unterscheidet, unterschiedliche Räume hat. So dass Transport eines Objekts von einem Raum zum anderen Raum seine Bedeutung ändert. Wenn diese Trennung oder diese Spaltung in einer Kultur nicht stattfindet, kann ein solches Werk überhaupt nicht wahrgenommen werden. Jetzt unabhängig davon, ob dieses Werk faktisch wahrgenommen wird oder nicht faktisch wahrgenommen und von wem und wie, dieses Werk überhaupt funktioniert nicht. Ja, solches ohne diese Verbindung. So können wir sagen, dass alles, was wir tun, hat in diese Werke eingebaute Bedingungen der Möglichkeitsrezeption. Und so würde ich meinen, die Frage stellt sich nicht als ein Kampf zwischen Partikularen und Allgemeinen. Es ist nicht die Frage, ob ich als Philosoph etwas sagen kann oder tun kann, was allgemeine Gültigkeit hat, oder ob ich diese allgemeine Gültigkeit meines eigenen Tuns und Sagens opfern muss, damit zumindest das Partikulare gesagt wird, ob sozusagen nicht der ursprüngliche Sprecher ein Opfer dieser Allgemeingültigkeit ist, ja, das nur zum Partikularen führt, sondern vielmehr wäre es interessant zu fragen, welche Bedingungen der Partikularität oder der Allgemeingültigkeit im Werk in Bezug auf den möglichen Blick des anderen eingebaut sind. Und auf jeden Fall, im nächsten Semester werden wir mit Autoren beschäftigen, die aus der psychoanalytischen Tradition ausgehend eher in diese Richtung gehen, also Kojève, Foucault und so weiter, die eher fragen, wie wird oder unter welchen Bedingungen wird das, was ich tue, akzeptiert oder nicht akzeptiert. Was ist überhaupt der Vorgang der Akzeptanz dessen, was ich tue? Wie kann ich diese Akzeptanz denken? Wie kann ich diese mögliche Akzeptanz von Anfang an antizipieren? Und ausgehend davon, dass man künstlerische Art und man Art des Sprechens immer diktiert durch eine Antipation der Rezeption, sagen wir, durch eine Hoffnung, auch Angst, in Bezug auf die mögliche Anerkennung oder auch die Anerkennung, also Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz oder auch der Akzeptanz. Das ist etwas, was eben bei Derrida in der Form nicht gedacht wird. Weil dort, wo sozusagen, er denkt immer noch in einer Tradition, in der, wenn es die Wahrheit gesagt wird, diese Wahrheit siegt irgendwie. Sie siegt vielleicht nicht in der Welt, aber sie siegt bei dem Rezipienten. Und wenn in diesem Fall der Rezipient Gott ist, Gott muss diese Wahrheit akzeptieren. Ja, Gott muss diese Wahrheit, er ist gezwungen, diese Wahrheit zu akzeptieren, weil diese Wahrheit einfach Wahrheit ist. Ja. Und das zeigt uns schon ein ziemlich tolles Art bei allen Feinheiten, sonstigen Feinheiten. Ja gut, okay. Dann bis zum nächsten Mal.